Mitch Albom. Wer im Himmel auf dich wartet. Aus dem amerikanischen Englisch von Jochen Winter. Gelesen von Steffen Groth. Hörbuch Hamburg Verlag 2019. Notiz des Autors. Diese Geschichte wurde, wie schon die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen, durch meinen geliebten Onkel Eddie Beitschman inspiriert, einen Veteranen des Zweiten Weltkriegs, der sich für einen Niemand hielt, der nie etwas gemacht hat. Als ich ein Kind war, erzählte mir Eddie von einer Nacht, da er in einem Krankenhaus dem Tode nahe aus seinem Körper emporstieg, um seine verstorbenen geliebten Wesen zu sehen, die neben dem Bett auf ihn warteten. Von jenem Moment an erschien mir der Himmel als ein Ort, wo wir denen begegnen, die wir auf der Erde berührten, und wohin wir gelangen, um sie wiederzusehen. Doch ich gebe zu, dass dies nur meine persönliche Anschauung ist. Es gibt viele weitere, einschließlich der zahlreichen religiösen Definitionen des Himmels, die allesamt respektiert werden sollten. Daher ist der vorliegende Roman wie auch seine Darstellung des Lebens nach dem Tod ein Wunsch, kein Dogma, eine Sehnsucht, dass geliebte Menschen wie Eddie den Frieden finden mögen, der ihnen auf der Erde versagt blieb, und erkennen, wie sehr wir alle einander beeinflussen, an jedem Tag dieses kostbaren Lebens. Das Ende. Dies ist die Geschichte über eine Frau namens Annie, und sie beginnt am Ende, wenn Annie vom Himmel fällt. Da sie jung war, dachte Annie nie an Dinge, die enden, noch an den Himmel. Aber jedes Ende ist auch ein Anfang. Und der Himmel denkt immer an uns. Zum Zeitpunkt ihres Todes war Annie groß und schlank, mit langen goldblonden Locken, hervorstehenden Ellbogen und Schultern und einer Haut, die sich am Hals rötete, wenn sie verlegen war. Sie hatte feurige Augen in hellem Olivton sowie ein weiches, ovales Gesicht, das Kollegen als hübsch bezeichneten, sobald man sie näher kennenlernt. Als Pflegerin in einem nahegelegenen Krankenhaus trug Annie blaue Arbeitskleidung und graue Laufschuhe. Und in eben jenem Krankenhaus geschah es, dass sie die hiesige Welt verließ, nach einem dramatischen wie tragischen Unfall nur einen Monat vor ihrem 31. Geburtstag. Man mag sagen, das sei zu jung, um zu sterben. Aber was ist zu jung für ein Leben? Als Kind war Annie einmal vom Tod verschont geblieben. Bei einem anderen Unfall an einem anderen Ort namens Ruby Pier, dem Vergnügungspark am großen grauen Meer. Einige meinten, ihr Überleben sei ein Wunder gewesen. Daher war sie vielleicht schon älter, als sie hätte werden sollen. Wir sind heute hier versammelt. Wenn Sie wüssten, dass Sie bald sterben, wie würden Sie dann Ihre letzten Stunden verbringen? Annie, die es nicht wusste, verbrachte die ihren damit, dass sie heiratete. Ihr Verlobter hieß Paolo. Er hatte blassblaue Augen von der Farbe flachen Tümpelwassers und einen dichten Schopf aus rosinenschwarzem Haar. Sie war ihm an der Grundschule begegnet, beim Bockspringen auf einem asphaltierten Spielplatz. Annie war eine neue Schülerin, scheu und verschlossen. Als sie die Arme über dem gebeugten Kopf verschränkte, sagte sie sich immer wieder, könnte ich mich doch bloß in Luft auflösen. Dann drückten die Hände eines Jungen auf ihre Schultern und wie ein abgeworfenes Paket landete er vor ihr. »Hallo, ich bin Paolo«, sagte er lächelnd, wobei ihm eine Stirnlocke über die Braue fiel. Plötzlich wollte Annie nirgendwo hingehen. »Willst du, Annie, diesen Mann zu deinem...« Mit noch 14 Stunden Lebenszeit legte Annie ihr Ehegelübde ab. Sie und Paolo standen unter einem Baldachin an einem See, dessen Ufer mit Heidelbeersträuchern gesäumt war. Beide hatten sich als Teenager aus den Augen verloren und waren erst kürzlich wieder zusammengekommen. Die Jahre dazwischen gestalteten sich für Annie schwierig. Sie ertrug unglückliche Beziehungen und litt unter vielerlei Verlusten, bis sie schließlich zu der Überzeugung gelangte, niemals mehr einen Mann zu lieben und ganz gewiss niemals zu heiraten. Aber da standen sie nun, Annie und Paolo. Sie nickten dem Pastor zu, sie nahmen sich an der Hand, Annie trug weiß, Paolo schwarz, und beide Haut war gebräunt von den Stunden in der Sonne. Als sie sich zur Seite drehte, um ihrem künftigen Ehemann in die Augen zu sehen, fiel ihr Blick auf einen Heißluftballon, der über dem Sonnenuntergang schwebte. Wie entzückend, dachte sie. Dann nahm sie Paulos Grinsen wahr, so breit wie der Horizont. Während er sich abmühte, ihr den Ring über den Finger zu streifen, war nervöses Gelächter zu hören. Kaum hatte sie den Finger triumphierend in die Höhe gereckt, rief jeder: »Herzlichen Glückwunsch!« Es blieben 13 Stunden, um zu leben. Arm in Arm schlenderten sie den Gang hinunter, ein frisch vermähltes Paar, das über alle Zeit der Welt verfügte. Als Annie sich die Tränen wegwischte, sah sie in der letzten Reihe einen alten Mann mit Schiebermütze sitzen, ein Schmunzeln um die vorspringende Kinnlade. Sie hatte das Gefühl, ihn zu kennen. »Paolo«, flüsterte sie, »wer ist dieser Mann?« Doch sie wurden unterbrochen. »Du siehst so wunderschön aus«, sagte eine halbwüchsige Cousine mit Zahnspange. Annie lächelte und erwiderte leise: »Danke.« Als sie zurückschaute, war der alte Mann verschwunden. Es blieben 12 Stunden. Annie und Paolo betraten die Tanzfläche, über die Drähte mit weißen Glühbirnen gespannt waren. Paolo hob einen Arm und fragte: »Bist du bereit?« Annie erinnerte sich an jenen Abend in einer Turnhalle der Junior High School, als sie auf Paolo zuging und sagte: »Du bist der einzige Junge, der mit mir spricht, also sag mir auf der Stelle, ob du mit mir tanzen willst, ja oder nein, denn sonst gehe ich nach Hause und sehe fern.« Damals hatte er sie angelächelt, wie er es auch jetzt tat, und aufs Neue fanden sie zueinander wie die Teile eines Puzzles. Ein Fotograf sprang herbei und rief: »Schaut hier, glückliche Eheleute!« Und instinktiv versteckte Annie ihre ein wenig kleinere linke Hand hinter Paulos Rücken, die Hand, die noch immer Narben trug von dem Unfall vor mehr als 20 Jahren. »Wunderbar«, sagte der Fotograf. Noch 11 Stunden. Annie lehnte sich an Paulos Arm und ließ den Blick durch den Saal schweifen. Das Fest wurde ruhiger. Tortenstücke waren halb aufgegessen und die hochhackigen Schuhe der Frauen unter den Tischen abgestreift worden. Es handelte sich um eine eher bescheidene Feier. Annies Familie war nicht groß und sie hatte mit fast allen Gästen geplaudert, von denen viele förmlich hervorsprudelten: »Ach, sehen wir uns doch öfter!« Paolo wandte sich Annie zu und sagte: »Hey, ich hab was für dich gemacht.« Annie lächelte. Immerzu fertigte er kleine Geschenke für sie. Holzfiguren, einfache Schmuckgegenstände. In Italien, wohin seine Familie mit ihm als Teenager gezogen war, hatte er Schnitzen und Malern gelernt. Damals dachte Annie, dass sie Paolo nie wiedersehen würde. Doch Jahre später kam sie während ihrer Pflegetätigkeit an einem Krankenhaustrakt vorbei, der gerade umgebaut wurde, und da stand er, ein Schreiner. »Hey, ich kenne dich«, sagte er, »du bist Annie.« 10 Monate danach waren sie verlobt. Anfangs war Annie glücklich, aber als die Hochzeit näher rückte, wurde sie ängstlicher und zunehmend um den Schlaf gebracht. »Wann immer ich etwas plane, geht's schief«, sagte sie zu Paolo. Er legte ihr den Arm um die Schultern und erinnerte sie daran, dass sie an jenem Tag im Krankenhaus doch nicht geplant habe, ihm zu begegnen, stimmt's? Annie zog die Augenbrauen hoch. »Wie willst du das wissen?« Paolo lachte. »Das ist die Annie, die ich heiraten werde.« Aber ihre Sorge blieb. »Hier«, sagte Paolo jetzt und reichte ihr ein kleines, gelbes, drahtiges Gebilde, weich und flauschig mit ovalen Ohren oben und ovalen Füßen unten. »Ein Hase?«, fragte sie. »Mhm.« »Aus Pfeifenreinigern?«
»Genau.«
»Wo hast du den her?«
»Ich habe ihn gemacht, warum?«
Annie trat von einem Fuß auf den anderen und fühlte sich plötzlich unwohl. Sie schaute über den Boden und sah den alten Mann von vorher. Sein Kinn war übersät mit langen, weißen Bartstoppeln, sein Anzug seit 30 Jahren aus der Mode. Aber gerade seine Haut erregte Annies Aufmerksamkeit. Sie schien merkwürdig,
fast leuchtend. Woher kenne ich diesen Mann? Magst du ihn nicht? Annie blinzelte.
Wen?
Deinen Hasen.
Oh, ich liebe ihn.
Wirklich. Wirklich, wiederholte Paolo, als würde er nachdenken. Heute sagen wir oft wirklich. Annie lächelte und strich über das kleine Gebilde. Doch ein kalter Strahl schoss ihr durch den Körper. Ein Hase aus Pfeifenreinigern wie der, den Paolo gefertigt hatte, war in Annies Händen gewesen am Tag des verhängnisvollen Unfalls. Ein Geschenk jenes alten Mannes, den sie nun bei ihrer Hochzeit sah. Ein Mann, der vor mehr als 20 Jahren gestorben war. Sein Name war Eddie. Er hatte im Vergnügungspark Ruby Pier gearbeitet und Fahrgeschäfte repariert, Schienen eingefettet, Schrauben festgezogen und endlose Wege zwischen den Attraktionen zurückgelegt, um zu erfahren, wo es technische Probleme gab. In der Tasche seines Arbeitskittels bewahrte er Pfeifenreiniger auf, um daraus Spielzeugfiguren für die jüngeren Kunden zu basteln. Am Tag des Unfalls war Annie alleingelassen worden von ihrer Mutter, die sich mit ihrem aktuellen Freund davongemacht hatte. Eddie blickte gerade hinaus aufs Meer, als Annie sich näherte, bekleidet mit abgeschnittenen Jeans-Shorts und lindgrünem T-Shirt, auf dessen Vorderseite eine Cartoon-Ente prangte.
»Entschuldigung, Eddie-Wartung«, sagte sie,
die Bezeichnung auf der Applikation seines Arbeitskittels lesend.
»Einfach Eddie«, seufzte er.
»Eddie?«
»Hm.
Kannst du mir...« Sie legte ihre Handflächen aneinander, als würde sie beten.
»Komm schon, Kleine, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«
»Kannst du mir ein Tier basteln? Kannst du das?« Eddie hob neckisch den Blick, als müsste er darüber nachdenken. Dann nahm er seine gelben Pfeifenreiniger hervor und bastelte ihr einen Hasen. Genau wie jener, den Paolo ihr soeben überreicht hatte.
»Danke«,
sagte sie und tänzelte davon. 12 Minuten später war Eddie tot. Der tödliche Unfall ereignete sich, als sich am Freifallturm namens Freddy's Freefall eine Kabine während der Fahrt aus der Verankerung löste. 60 Meter über dem Erdboden wurde sie von einem Sicherheitsseil aufgefangen und baumelte in der Luft wie ein sterbendes Blatt. Eddie, der die Szene von unten mitverfolgte, sah, dass das Seil an einer Kante scheuerte. Falls es riss, würde die Kabine in die Tiefe stürzen.
»Zurücktreten!«
schrie er. Die Menge stob auseinander. Doch im allgemeinen Chaos rannte Annie in die falsche Richtung und kauerte sich direkt neben dem Turm nieder, zu verängstigt, um sich vom Fleck zu rühren. Das Seil riss. Die Kabine stürzte herab. Sie hätte Annie zerschmettert, wäre Eddie nicht in letzter Sekunde über die Plattform gehechtet, um das Mädchen zur Seite zu stoßen. So prallte die Kabine mit voller Wucht auf ihn. Das kostete ihn das Leben. Aber auch Annie wurde etwas genommen, die linke Hand. Ein durch den Aufprall abgebrochenes Metallstück hatte sie säuberlich vom Arm abgetrennt. Mehrere geistesgegenwärtige Arbeiter legten das blutige Körperteil auf Eis und Sanitäter fuhren Annie rasch zum Krankenhaus. Dort waren Chirurgen 4 Stunden lang damit beschäftigt, Sehnen, Nerven und Arterien zusammenzufügen, Haut zu transplantieren sowie mit Hilfe von Platten und Schrauben die Hand wieder mit dem Gelenk zu verbinden. Der Unfall machte Schlagzeilen im ganzen Bundesstaat. Journalisten bezeichneten Annies Überleben als »kleines Wunder von Ruby Pier«. Fremde beteten für sie. Einige wollten ihr sogar begegnen, als hütete sie aufgrund ihrer Rettung das Geheimnis der Unsterblichkeit. Annie, erst 8 Jahre alt, erinnerte sich jedoch an fast nichts. Der erlittene Schock verwischte die Spuren im Gedächtnis, so wie starker Wind eine Flamme auslöscht. Bis zum heutigen Tag entsann sie sich nur bruchstückhafter Bilder und aufzuckender Blitze eines diffusen Gefühls, unbekümmert nach Ruby Pier gegangen und deutlich verändert nach Hause zurückgekehrt zu sein. Die Ärzte verwendeten Begriffe wie bewusste Verdrängung und traumatische Störung, nicht wissend, dass bestimmte Erinnerungen für diese Welt vorgesehen sind, manche hingegen erst in der nächsten zum Vorschein kommen. Jedenfalls war ein Leben gegen ein anderes eingetauscht worden, und immer wacht der Himmel über allem.